SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Mr. Mansour, der Kopfhörer trug, um das wahnsinnig laute Rattern des Hubschraubers auszublenden, gab Schmidt zu verstehen, er werde die Intercom-Funktion ausschalten, die ihnen ermöglicht hätte, miteinander oder mit dem Piloten zu sprechen. Stattdessen vertiefte er sich sofort in ein Schriftstück, das Schmidt am Deckblatt erkannte, ein Handelsbuch, bereitgestellt von der institutionellen Investorengruppe einer Bank, die er gut kannte. Sie hatte für Versicherungsgesellschaften, seine früheren Mandanten, viele Kreditvorschläge ausgearbeitet. Chef der Gruppe war ein Mitstudent Schmidts aus dem College, ein Harvard-Goldjunge, zweimal geschieden, das zweite Mal so lautstark, dass es ihm gelang, im Streit um die Scheidung die Regel zu widerlegen, nach der dieses Edelmetall seinen Glanz nicht verliert. Schmidt faltete seine Times auseinander. Immer noch keine Verdächtigen im Fall Oklahoma City, aber ein paar nicht namentlich genannte Experten konzentrierten sich auf die Ähnlichkeit mit dem Bombenanschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 und auf mögliche Verbindungen zu militanten Islamisten. Das verlieh den Bemerkungen des Direktors, den Mike abgekanzelt hatte, eine gewisse Glaubwürdigkeit. Zu schade, dass der arme Kerl nicht genug Mut gehabt hatte, sie zu verteidigen. Welche Risiken wäre er eingegangen? Hätten ihm neue Zurechtweisungen gedroht, ein Wink, er möge sich aus dem Vorstand zurückziehen und damit der Verlust des Honorars, das auf relativ bescheidene 40.000 pro Jahr festgesetzt war? Es sei denn, er hatte noch offene Geschäfte mit einer von Mikes Gesellschaften. In dem Fall konnte er darauf zählen, dass Holbein, wenn nicht der Finanzmagnat persönlich, ihm einen Strich durch die Rechnung machen würde. Schmidt faltete die Zeitung zusammen und kämpfte gegen die Müdigkeit. Sie waren am Sund entlang nach Osten geflogen. Der Pilot änderte den Kurs, der Hubschrauber begann unter einem wolkenlosen Himmel der Atlantikküste zu folgen. Schmidt zwang sich zur Aufmerksamkeit und er hatte den Eindruck, dass sich ihm, all den stattlichen Häusern samt Schwimmbädern, den Parkplätzen neben städtischen Stränden und einem Labyrinth von Straßen zum Trotz, immer noch die frische grüne Brust der neuen Welt enthüllte, so wie einst den holländischen Seefahrern, die sie mit ihren Wundern in Erstaunen versetzte. Der Hubschrauber flog über Mr. Mansours Anwesen am Strand, dann über Schmidts weiter im Inland gelegenes, durch einen Teich vom Meer getrenntes Haus. Wieder ein paar Minuten später und nach einer Kurskorrektur landete die kleine Maschine auf der Piste. Der Co-Pilot öffnete die Luke und half Mr. Mansour und Schmidt beim Aussteigen. Der andere Rolls des Finanzmagnaten, ein cremegelbes Cabrio, stand nur ein paar Schritte entfernt. Mike winkte den Fahrer auf den Rücksitz, setzte sich selbst ans Steuer, wartete, bis Schmidt den Sicherheitsgurt angelegt hatte und fuhr geruhsam nach Watermill. »Du hast in Fabien seine gute Party verpasst«, erzählte er Schmidt. »Enzo war in Hochform, wie immer, wenn wir zusammen sind. Er weiß, dass mir sein Fortkommen am Herzen liegt und dass ich tue, was ich kann. Und das ist eine ganze Menge, um seine Karriere zu fördern. Und seine Freundin ist spitze. Bei allem Respekt, große Möpse und ein Ausschnitt so tief, dass ich nicht ungern eine Hand reingesteckt hätte. Pas de problème. Ich hab's nicht gemacht. Sonst hätte er am Ende versucht, mich zu schlagen und sich die Hand verletzt. Wenn ich ihm nicht vorher den Arm abgerissen hätte, was ich mit meinem Taekwondo-Training wahrscheinlich könnte. So oder so, sein Klavierspiel hätte es nicht gefördert. Diesen Canning, den kann ich nicht leiden. Ein Arschloch, verzeih den Kraftausdruck, aber Caroline. Hübsche kleine Brüste und ich wette, sie ist eng. Eng, eng, eng. Die Frage ist, wie komme ich hinein? Ja, wie denn? Ich arbeite dran. Was passiert, wenn ich ihn wegschicke? Zum Beispiel denke ich daran, ihn an ein Studio in Hollywood zu vermitteln, so dass er über die Verfilmung eines seiner Romane verhandeln kann. Die Frage ist dann, würde sie ihn in jedem Fall begleiten? Vielleicht nicht. Sie schreibt ein Buch. Aber wenn er reist und sie bleibt, kann ich sie zum Dinner einladen, hier oder vielleicht in New York. New York wäre besser, keine Frage. Ich würde es ihr schön machen, so schön, wie sie es mit diesem Blödmann nicht haben kann. Die Vorstellung, wie Mike es Caroline schön machen würde, weckt in Schmidt eine unangenehme Erinnerung an Mikes Versuch, bei Carrie zu landen und an die plumpe Anmache, die er bei ihr probiert hatte. Die Freundschaft, die sich zwischen ihm und Mike anbahnte, hätte er damit beinahe im Keim erstickt. Dieses Thema wollte er nicht weiterverfolgen. Im Moment interessiert ihn überhaupt nur ein Thema. Die Uhrzeit in Paris. Als sie endlich Mikes Haus erreicht hatten, war es bei Alice 17:45. Sie würde noch in ihrem Büro oder auf dem Heimweg sein. Er hätte fragen können, ob er das Telefon benutzen dürfe, bevor das Mittagessen serviert wurde. Jedoch war ihm eingefallen, dass es gut wäre, vor einem Anruf bei ihr zu wissen, ob sie eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter in Bridgehampton gesprochen hatte. Das hieß, er musste noch 1 oder 2 Stunden warten, bevor er sie anrief. Aber das war vielleicht ganz gut. Er würde dann weniger ungeduldig erscheinen. Also hielt er das Mittagessen durch, merkte sogar, dass es hervorragend war und trank mit Mr. Mansour Champagner, spornte ihn an, wenn nötig, zeigte sich überrascht, wenn das zu passen schien, und war in Gedanken in Paris und bei Alice, wo auch immer sie sich gerade befand. Vor dem Aufbruch aus der New Yorker Wohnung hatte er die Wettervorhersage für Paris gelesen und wusste, der Tag war sonnig und schön. Sehr wahrscheinlich war sie vom Büro zu Fuß nach Hause gegangen. Er merkte auf, als Mr. Mansour ihm die Frage stellte, die bei ihren Mahlzeiten zu zweit unweigerlich aufkam. »Die Frage ist«, tönte er, »die Frage ist, ob du dich endlich um dein eigenes Leben kümmerst. Du hast in Europa fabelhafte Arbeit geleistet, das wissen wir. Aber ist dir auch irgendwas Gutes passiert?« Er antwortete offener, als er vorgehabt hatte. »Es ist tatsächlich etwas sehr Gutes passiert. Ich bin einer Dame begegnet, die ich wirklich gern habe.«
»Ist es wieder eine 20-Jährige wie Carrie, Tschechin oder Ukrainerin? Sie bumsen wie die Karnickel, habe ich mir sagen lassen. Wenn du gescheit bist, benutzt du ein Kondom.« Mr. Mansour lachte fröhlich und machte Anstalten, Schmidt die Hand zu schütteln. Schmidt ergriff die ausgestreckte Hand und erklärte Mr. Mansour, so einfach sei es leider nicht. Die Dame sei Französin, eine richtige Dame, keine 20-Jährige. Jünger als er sei sie, aber nicht jung genug, um als seine Tochter durchzugehen.
»Hast du ein Foto?« »Wenn du dir noch keine von diesen neuen Kameras gekauft hast, gebe ich dir eine. So eine muss man einfach haben. Manuel macht mit meiner gute Bilder. Wir können jemanden in meinem Büro in Paris finden, der eins von ihr macht. Möchtest du, dass Manuel ein Foto von dir macht? Das könntest du ihr schicken.«
»Mike, ich kann dir nicht genug danken«, erwiderte Schmidt, »aber wir dürfen nichts überstürzen. Oder vielmehr, ich darf es nicht, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Pas de problème«, antwortete Mr. Mansour. »Du sagst, du hast sie gern, aber mir kannst du nichts vormachen. Verliebt hast du dich. Die Frage ist, wie gern hat sie dich?«
»Wenn ich das wüsste.«
Der Fahrer des gelben Rolls setzte Schmidt vor seinem Haus ab und teilte mit, das Gepäck habe Manuel bereits vorbeigebracht und ins obere Stockwerk des Hauses geschafft. Manuel, der den schwarzen Rolls aus der City zurückgefahren hatte, während Mr. Mansour und sein Gast, wie üblich, zum Ärger zahlloser Einwohner am Boden unter ihnen, in ihren Häusern, auf ihren Tennisplätzen oder an ihren Schwimmbädern, im leuchtend grünen Hubschrauber anreisten und danach zum Mittagessen Blatterbsensuppe, Hummersalat und Rhabarberstreusel speisten. Eines musste man Mike lassen. Wenn er die Dinge in die Hand nahm, blieb nichts dem Zufall überlassen. Die Haustür war offen, wie immer tagsüber. Bevor er hineinging, blieb er stehen und sah sich um. Die Forsythien zu beiden Seiten der Einfahrt standen in voller Blüte, die Tulpen ebenfalls. Er schätzte sein Haus und seinen Garten. Sie würden ihm als Refugium bleiben, was auch geschehen mochte. Wen würde er im Haus vorfinden? Carrie und Jason, der Mann, den sie demnächst heiraten wollte, wohnten sicher noch im Poolhaus auf dem Grundstück, arbeiteten aber an einem Werktag um diese Tageszeit in der Marina, die Jason gekauft hatte. Schmidt war sich nicht sicher, ob sie schon ein Haus oder eine Wohnung gefunden hatten. Wenn es ein Haus war, müssten sie es bestimmt renovieren. Ein perfektes Projekt für Brian, der den Wohnraum über Schmidts Garage ausgebaut und daraus ein kleines Apartment für sich gemacht hatte. Da abgesprochen war, dass er es benutzen sollte, wenn er die Katze hütete, war er sicherlich nachts zum Schlafen dort, aber jetzt, am Tag, sehr wahrscheinlich in der Marina. Wenigstens Sai, sein Kätzchen, würde ihn zu Hause begrüßen. Als Schmidt die Fliegengittertür aufschließ und eintrat, musste er lächeln. Der kleine Siamkater hatte tatsächlich auf ihn gewartet. Eine andere Erklärung gab es nicht. Sonst hätte er nicht so energisch miaut, sich an Schmidt gerieben und schließlich, weil Schmidt gar zu langsam war, auf die Hinterbeine gestellt und ihm mit einer anmutig ausgestreckten Pfote gegen das Hosenbein getippt, ein deutlicher Hinweis, dass er hochgehoben werden wollte.
Mit Sai auf dem Arm ging Schmidt in die Küche. Auf dem Tisch lag eine Notiz, aber Loyalität und gutes Benehmen müssen möglichst prompt belohnt werden. Er stellte eine Untertasse mit Milch auf den Tisch, zeigte sie Sai und las erst dann die Nachricht in Carries feiner Schulmädchenschrift. »Heute Abend nach der Arbeit kommen wir drei plus 7/9, sagen willkommen daheim und bringen Essen mit. Ruh dich aus bis dahin.« Unterschrieben hatte sie mit einem großen, von Arabesken umrahmten C, in denen Schmidt die Buchstaben J und B erkannte. Sei es drum. Seine schöne geliebte Hekate, selbst noch ein wundersames Kind, sollte im Juni ein Baby zur Welt bringen. Es konnte von ihm sein, und Jason sei sich durchaus über diese Möglichkeit im Klaren, hatte Carrie ihm erzählt. »Ein Baby ist ein Baby«, hatte sie gesagt. »Jason weiß von dir. Er liebt mich. Also, was soll sein? Wenn das Kleine nicht seins ist, ist es meins und er der Stiefvater.« In diesem Licht hatte die Lage für Schmidt zunächst unerträglich ausgesehen. »Aber ein Mann macht Fortschritte«, sagt er sich, »moralische Fortschritte sozusagen.« Er fand sich bereit, die Zwielichtigkeit hinzunehmen. Ganz gleich, ob der Junge wie er rote Haare und eine große Nase oder wie Jason das Äußere eines nordischen Gottes hatte, er würde dem Kleinen zur Seite stehen. Diskret und liebevoll, wie er hoffte. Keine Nachricht für ihn auf seinem Anruf beantwortet in Bridgehampton. Aus einem sehr guten Grund. Das Gerät war abgeschaltet. Er konnte sich nicht erinnern, es selbst getan zu haben, aber wer immer den Schalter bedient hatte, einer seiner drei Haushüter oder eine der polnischen Putzfrauen, hatte vollkommen recht. Nicht viele Leute riefen ihn an, und selbst wenn, hatte es keinen Sinn, Nachrichten anzusammeln, während er wochenlang nicht zu Hause war. Aber wie stand es mit New York? Am Pinnbrett neben dem Küchentelefon hingen lauter Zettel mit nützlichen Informationen, eine wahre Schatzgrube. Eingeklemmt zwischen der Visitenkarte des Tierarztes in Wainscott, der Sai die ersten Impfungen gegeben hatte, und der Adresse des Schlossers, fand sich die Karteikarte, auf die er die Ziffern geschrieben hatte, die er wählen musste, um die Nachrichten auf seiner Mailbox mit der New Yorker Vorwahl 212 abzufragen. Da war nur eine Nachricht von Alice, die sie am gleichen Tag um 12.42 Uhr hinterlassen hatte, als der Hubschrauber gerade über Southampton flog. »Bonjour, mon petit Schmitty«, hörte er sie sagen. »Wollen wir uns später unterhalten? Kuss, kuss, kuss.« Seine Nachricht erwähnte sie nicht. Aus Vergesslichkeit? Hatte sie nicht zugehört? War ihr Anrufbeantworter womöglich defekt? Mit beinahe zitternden Händen wählte er ihre Nummer und stellte dabei fest, dass er sie nicht mehr in seinem Notizbuch nachsehen musste. Sie war jetzt eine der wenigen Nummern, die er im Kopf hatte. Die Verbindung brach ab und er dachte schon daran aufzulegen und noch einmal neu zu wählen, aber bevor er das tat, war sie wieder da. Er ließ es klingeln und klingeln und wartete auf die Aufforderung, nach dem Bip Sonore zu sprechen. Schließlich, er zählte die Klingeltöne schon nicht mehr, brach die Verbindung wieder ab. Dafür gab es nun zwei wahrscheinliche, gleich ärgerliche Erklärungen. Entweder hatte sie den Anrufbeantworter abgestellt oder er war defekt. War es ihm wichtig zu erfahren, was davon zutraf? Der springende Punkt, das war die Wendung, die er in Memoranden für seine Mandanten benutzt hatte, bestand darin, dass sie immer noch außer Haus war. 21:45 Pariser Zeit. Wenn sie zum Essen ausgegangen war, wäre der Versuch, sie vor 6, bei ihr wäre es Mitternacht, zu erreichen, eine frustrierende, unsinnige Übung. Normalerweise inspizierte er nach einer längeren Abwesenheit die Außenseite des Hauses und den Garten und wanderte durchs Haus. Aber diesmal stand ihm nicht der Sinn danach. Stattdessen ging er die Treppe hinauf und packte aus. Ein großer Vorteil der luxuriösen Unterkünfte, die Mr. Mansour ihm aufgedrängt hatte, bestand darin, dass er keine schmutzige Wäsche hatte, außer der vom Vortag und der, die er am Leib trug. Die Hotelwäscherei hatte alles erledigt und, wie er ungern zugab, viel besser als Pani Basia aus seiner polnischen Putzkolonne, die seine Weißwäsche und alles andere, das gereinigt und gebügelt werden musste, in ihre Obhut genommen hatte. Nachdem er die Anzüge auf Bügel gehängt, Hemden, Unterhosen, Socken und Taschentücher verstaut hatte, zog er sein Pyjama an und legte sich ins Bett. Er hatte nicht gemerkt, wie müde er war, und da er fürchtete, nicht vor dem nächsten Morgen aufzuwachen, wenn er erst einmal eingeschlafen war, stellte er den Wecker auf 6 Uhr. Um diese Zeit wollte er ihre Nummer wieder wählen. Sai tauchte aus dem Nichts auf. Mit einem Sprung war er auf dem Bett und schmiegte seinen schnurrenden Leib an Schmidt. Vielleicht wusste er, dass Schmidt Gesellschaft und Zuneigung brauchte. »Ich war auf einer Party mit Übernachtung«, sagte sie, als er erzählte, er habe sie am vergangenen Abend mehrmals angerufen. »Mit Übernachtung?«, fragte er. »Ja«, erwiderte sie, »eine meiner Kolleginnen gab in ihrem Haus in Saint-Cloud ein Abendessen. Es zog sich so lange hin, dass ich nicht ohne Mühe mit dem Zug nach Paris zurückgekommen wäre. Mit dem Auto wollte ich nicht fahren und mich auch nicht von jemandem mitnehmen lassen, weil wir zu viel getrunken hatten. Also blieb ich über Nacht bei Claude und fuhr heute Morgen mit ihr im Auto zum Büro. Sie nimmt ihr Auto immer mit.« Es war hart. Namen, die er nicht kannte. Häuser, die er nicht gesehen hatte und wahrscheinlich nie sehen würde. Gewohnheiten, mit denen er nicht vertraut war. »Wie schön«, sagte er. »Ja, Claude ist meine beste Freundin im Büro. Vielleicht meine beste Freundin tout court. Sie wird dir gefallen. Ihr Ressort sind wissenschaftliche Werke über die moderne Gesellschaft. Ihren Mann wirst du bestimmt auch mögen. Er ist ein sehr bekannter Anwalt, François Larbeau. Ein Penalist, sagt man das so? Er verteidigt Angeklagte, die schwere Verbrechen beschuldigt werden. Er ist im Gespräch als nächster Bâtonnier. Das ist der Präsident der Pariser Anwaltskammer.« Wieder ein flüchtiger Einblick in Alices rätselhafte Welt. Wie würde er sich darin zurechtfinden? »Strafverteidiger, würden wir wohl sagen«, antwortete er. »Vielleicht Spezialist für Wirtschaftskriminalität, wenn es um gewaltfreie Verbrechen geht. Ich vermute, die Leute im Pariser Büro von W&K kennen ihn.« Sofort wünschte er sich, er hätte die Firma nicht erwähnt, aber sie schien nicht verstört zu sein. »Tim kannte ihn natürlich, teilweise durch mich. Sie trafen sich regelmäßig zum Lunch.« »Liebes«, sagte Schmidt im Gefühl, dass die Unterhaltung nirgendwo hinführte, »alles, was ich für dich empfinde, ist nur intensiver geworden. Du fehlst mir und ich möchte mit dir zusammen sein. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Ende April, Anfang Mai ist es hier so schön. Meine Forsythien waren nie üppiger, die Pfingstrosen werden bald blühen, die Dogwood-Bäume und die Magnolien sind herrlich. Könntest du nicht schnell mal ein langes Wochenende herüberkommen?« »Jetzt?«, fragte sie. »Das ist unmöglich. Wir haben uns doch gerade gesehen.« Das tat weh, aber er ließ es sich nicht anmerken. »Umso mehr Grund, hierher zu kommen«, antwortete Schmidt. »Aber das Unmögliche können wir wohl nicht tun.« Als er das sagte, fiel ihm ein Ausdruck ein, den er im Französischunterricht in der Schule gelernt hatte. Um zu versichern, dass man sich alle Mühe geben werde, sage man »Je ferai l'impossible«. »Ich werde das Unmögliche tun.« Französischunterricht war das eine, Alice zu umwerben etwas ganz anderes. Ohne eine Atempause fuhr er fort, »ich habe eine andere Idee. Ich muss mir meine osteuropäischen Schutzbefohlen noch einmal ansehen, besonders das polnische Büro, das ich noch nicht kenne. Wie wäre es, wenn ich am Wochenende vor dem 26. Mai nach Paris käme?« »26. Mai«, wiederholte sie. »Oh, aber Donnerstag, der 25. ist Himmelfahrt. Von Mittwoch bis Montag ist dann in Frankreich alles geschlossen. Wir nennen das Pont, einen Brückentag, ein Extrageschenk. Ich habe eine Einladung von Freunden in Saint-Tropez angenommen. Ich will auch meinen Vater in Antibes kurz besuchen.« »Ach«, sagte Schmidt. »Warte, ich muss in meinen Kalender nachsehen. Ja, der Sonntag danach ist Pfingsten. Am Montag, dem 5. Juni, wird im Verlag nicht gearbeitet, meine ich. Wenn ich steichseln kann, bleibe ich das Wochenende über noch in Saint-Tropez.« Eine hohe Dosis Katholizismus, daran hatte Schmidt zu schlucken. Sie war Protestantin wie er. Warum waren diese Feiertage so wichtig? Dumme Frage, weil Katholiken, Protestanten, Muslime wie Juden in gleicher Weise davon profitierten. Sie brauchen nicht ins Büro zu gehen. Es ging nicht um Religion an sich. Die Frage, wie Mr. Mansour sagen würde, die Frage war, welche Pläne man machte, um Nutzen daraus zu ziehen. Offenkundig bot keiner von Alices Plänen Raum für ihn. Nicht einmal in einer Nebenrolle, nein. Es hatte keinen Sinn, gegen das Rathaus oder schattenhafte Freunde mit Häusern in Saint-Cloud oder in Saint-Tropez anzukämpfen. »Ich habe noch eine Idee«, sagte er. Vielleicht ist die brauchbarer. Wie wäre es, wenn ich dich um den 15. Mai besuchen würde?
Alices Kalender wurde noch einmal befragt.
Das wäre schön, Schmidti, mein Lieber. Und es ist eher.
Dann fragte sie nach Oklahoma City und ob es stimme, dass die Attentäter wieder die Muslime seien, die versucht hatten, das World Trade Center in die Luft zu jagen, und er erklärte ihr, dass im Augenblick noch niemand Näheres wisse.
Sie brachten Pizzas, mit die Carrie so gern aß und an deren Genuss sie Schmidt gewöhnt hatte, dazu eine Schüssel Spinat und Rucola-Salat und eine Apfeltorte von Sesame, wie sie sagte. Schmidt stieg in den Keller hinab und holte zwei Flaschen Chianti. Das Essen sollte in der Küche stattfinden, sah er, also in der Tradition, die noch aus der Zeit stammte, als er zum ersten Mal mit Carrie in seinem Haus zu Abend gegessen hatte. Er überließ es ihr, den Tisch zu decken. Es war auch ihr Brauch, das Tischtuch, Servietten, Silber, Porzellan und Gläser, alles vom Besten zu benutzen, obwohl sie nicht im Esszimmer aßen. Sie wusste natürlich noch, wo alles zu finden war. Es hätte ihr Haus sein können, dachte Schmidt. Carrie blieb bei ihrem Mineralwasser, das sie aus einem Glas trank, ein Zugeständnis, das Schmidt nicht entging. Er schenkte Gin und Tonic für Jason und Brian ein, schwankte für sich zwischen Gin Martini und Bourbon, entschied sich für einen Martini, rührte ihn sorgfältig und setzte sich in seinen Schaukelstuhl. Er konnte die Augen nicht von Carrie lassen. So schwanger, so schön. Ihr Bauch zeichnete sich deutlich ab, das Trikot, das sie trug, betonte den herrlichen runden Hügel, und die anderen Wölbungen, die goldenen Äpfel, die ihre Brüste waren. Alle drei Männer in dieser Küche hatten sie geliebt, in seinem Fall wild und schrankenlos. Er hatte Mund, Vagina und Anus mit gleicher Freiheit erforscht. Kein Grund anzunehmen, dass Brian und Jason weniger begünstigt worden waren. Jetzt nahmen die drei vormaligen Mieter von Carries Körper, einer, der ihr immer noch beiwohnte, und zwei Hinausgeworfene, ihre Pizza in Angriff, tranken friedlich ihren Wein und freuten sich laut über die Torte. Wie konnte das sein? War ein allgemeiner Verfall der amerikanischen Sitten schuld daran, dass sie sich nicht gegenseitig an die Kehle gingen? Zu dieser Meinung neigte Schmidt nicht. Er glaubte vielmehr, dass Carrie wie eine Dompteurin von Wildkatzen wusste, wie sie gefügig zu machen waren, so dass sie ihre Sitzplätze einnahmen und fast gar nicht knurrten. Er wurde etwas gefragt und damit aus seiner Träumerei gerissen. »Schmidti«, sagte Carrie, »wach auf. Dein Jetlag muss noch was anderes sein. Der Doktor hat gestern gesagt, wenn das Baby am 20. Juni noch nicht da ist, leitet er die Geburt ein. Was hältst du davon?« »Bist du dann da? Jason und ich hätten dich gern dabei. Die andere Frage ist, können wir noch im Poolhaus bleiben, wenn ich mit dem Baby aus der Klinik komme? Wir haben uns dieses Haus bei Three Mile Harbor ausgeguckt. Es ist nahe an der Marina und genau richtig. Man muss aber Arbeit reinstecken. Also, wenn wir in der Zwischenzeit hier bleiben können, machen wir ein Kaufangebot.« »Wie könnt ihr auch nur einen Moment daran zweifeln«, erwiderte Schmidt an Carrie und Jason gewandt, »dass ich euch und das Baby hier haben möchte.« Damit tat er das Gegenteil von dem, was der Finanzmagnat ihm geraten hatte. Als Mr. Mansour hörte, dass Schmidt Carrie und Jason im Poolhaus wohnen lassen wollte, schärfte er ihm ein, darauf zu achten, dass sie auszogen, bevor das Baby geboren war. »Sonst wirst du sie nie mehr los«, hat er gesagt. »Bleib ruhig, Mike, das Risiko würde er eingehen.« »Und ja«, fuhr er fort, »ich sehe zu, dass ich im Juni hier bin. Wenn dieser junge Mann ankommt, wäre ich ungern an einem der gottverlassenen Orte, an denen Mike seine Stiftungsbüros hat.« Jason ergriff das Wort. »Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dir wird das Haus gefallen, das wir kaufen möchten, und es hilft sehr, dass Carrie und das Baby hier bleiben können, während Brian und ich daran arbeiten.« »Und wie, Albert«, meldete sich Brian, »du warst immer ein klasse Kumpel, der Beste.« Schmidt hatte dem kleinen Scheißkerl unzählige Male erklärt, er solle ihn Schmidti nennen, wenn er nicht Mr. Schmidt sagen wollte, und ihm war nicht klar, ob die Anrede Albert ein Ausdruck von Respekt war oder ein sicheres Mittel, ihn zu provozieren. Carrie sagte nichts. Sie stand einfach auf, umarmte Schmidt und küsste ihn. »Eine Sache wüssten Carrie und ich noch gern«, sagte Jason, nachdem sie sich wieder hingesetzt hatte. »Wir würden den Kleinen gern Albert nennen. Wäre dir das recht?«
»Ja«, sagte er, »natürlich, ich bin glücklich und fühle mich geehrt. Aber wie wird dieser kleine Wicht dann gerufen?
Hoffentlich nicht Al. Wir glauben, es kann bei Albert bleiben. Wenn nicht, dann Bert. Das ist doch immer noch ganz gut, findest du nicht? Schmitty können wir ihn nicht nennen. Das würde keiner verstehen.«